Mutter Maria, nimm mich an der Hand, mach mich für Jesus bereit. Das könnte auch schon die Einladung für unser heutiges Thema sein, das ja vielleicht in der Fastenzeit ein bisschen überraschend ist, die Aufnahme Mariens in den Himmel. Aber ich sage es gleich, es ist einfach so, dass ihr, wenn ich richtig gehe, die Mariendogmen alle durchnehmen wollt im Haus Bethanien bei den Vorträgen. Und das hat sich halt so getroffen, dass letztlich den heutigen Einkehrtag ich übernehmen konnte und das Thema wir schon länger ausgemacht hatten, dass es die Aufnahme Mariens in den Himmel sein soll. Das ist aber alles sicher in Gottes Regie. Und was wäre das für eine Fastenzeit, die nicht auf Ostern zuliefe? Und was wäre das für ein Erdenleben, das nicht auf das Leben in der Ewigkeit zuliefe mit Jesus? Und so ist er auch hier unter uns im eucharistischen Sakrament, dass wir wissen, wohin alles geht und warum wir heute hier sind und warum wir gestern gelebt haben und morgen leben, warum wir zusammen gerufen sind heute von ihm und von Maria an der Hand genommen. Es war also am Vorabend des Festes der Verkündigung des Erzengels Gabriel an Maria, dass sie Mutter Gottes werden sollte. Wir haben schon an der Tatsache, dass das, was wir von Maria wirklich also als von Gott geoffenbart glauben, dass wir das in einem Atemzug betrachtet, das sagt ja auch etwas aus. Das, was wir von Maria glauben, das hat alles einen engen Zusammenhang und steht in direktem Zusammenhang mit unserer Berufung, mit unserem Ziel, steht mit dem dreifaltigen Gott im Zusammenhang. So ist die Verkündigung der Beginn dessen, wie man es auf Erden sieht, dass sie Mutter Gottes werden soll. Eines der Grundglaubenslehren. Sie ist Mutter Gottes. Und dass sie trotzdem das ohne Zutun eines Mannes werden soll, sie ist Jungfrau. Das sind sozusagen die beiden ersten Wahrheiten, deren man sich bewusst geworden ist in der Kirche oder die von Anfang an klar sind aus der Heiligen Schrift. Und man ist dann auch dazu gelangt, ja, das war vorbereitet, sie ist von der Erbsünde nie berührt worden, unbefleckte Empfängnis. 1854 feierlich verkündet. Und ja, das vollendet sich in dem, was wir heute betrachten, was 1950 feierlich verkündet worden ist, dass sie nach Vollendung ihres irdischen Lebenslaufs mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen ist. Das ist das Dogma, das Pius XII. 1950 feierlich verkündet hat. Aber das alles ist zeitlos. Bei Gott ist die Zeit nicht mehr. Und ich bin sicher, dass ihr schon auch am 15. August in besonderer Weise berührt worden seid. Also ich jedenfalls, ich finde diesen Tag immer so ganz, ohne dass man besonders viel damit zu tun haben muss schon einmal, also, oder dass man jetzt tief ins Gebet versunken sein müsste, rein der 15. August einmal, und ich glaube, das wären auch viele Leute, die vielleicht gar nicht jeden Sonntag oder geschweige denn zur Heiligen Messe gehen, nachvollziehen können, hier tut sich ein Fenster auf in den Himmel an diesem Tag. Und wenn du den Mariazell am 15. August ein paar Leute fragen würdest, wahrscheinlich würdest viele finden, ja, wir sind halt da nach Mariazell gekommen, oder vielleicht andere große Wallfahrtsorte, oder auch hier, in Kleinmariazell, wo wir die Aufnahme Mariens als Kuppelfresko haben. Viele Leute werden sagen, ja, der Tag ist was Besonderes. Na, und der soll frei bleiben, auch wenn ich sonst nicht in die Kirchen gehe. Aber frei soll er sein, vielleicht auch der 8. Dezember. Am 15. August, da ist ein Tag, wo sich ein Fenster in die Heimat auftut. Unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir Christus, den Herrn als Retter, der unseren Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes. Ah, Maria, ja, bei der ist er das schon. Ja, genau, das ist das Geheimnis der Aufnahme Mariens in den Himmel. Und die verwandelt auch, ja, genau, mit Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen. Weil sie ganz von Gott, von Christus durchdrungen ist mit seiner Kraft. Bei der Vorbereitung auf dieses Thema war ich zunächst überrascht, dass im Katechismus eigentlich in Wahrheit nur eine Nummer drüber steht. Da habe ich mir gedacht, wo soll ich dann das hernehmen? Und dann ist noch eine zweite Nummer, das ist aber nur, ihr kennt es vielleicht, die Kurztexte, das ist immer die Zusammenfassung. Nicht? Also eine Nummer, aber die lese ich euch jetzt einmal vor und dann schauen wir weiter. Schließlich wurde die unbefleckte Jungfrau von jedem Makel der Erbsünde unversehrt bewahrt. Nach Vollendung des irdischen Lebenslaufs mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen und als Königin des Alls vom Herrn erhöht, um in vollkommener Weise ihrem Sohn gleichgestaltet zu sein, dem Herrn der Herren und dem Sieger über Sünde und Tod. Die Aufnahme der heiligen Jungfrau ist eine einzigartige Teilhabe an der Auferstehung ihres Sohnes und eine Vorwegnahme der Auferstehung der anderen Christen. Eigentlich ist mir dann, nachdem ich alles oder als ich ans Ende der Vorbereitung gekommen bin, klar geworden, da ist eigentlich schon alles gesagt in einem Absatz. Aber es wird euch wahrscheinlich jetzt so gegangen sein, dass das ein bisschen viel auf einmal ist, dass man das jetzt nicht alles sich vorstellen kann oder kann man sich auch sicher nicht alles vorstellen, sage ich gleich vorweg, oder merken oder ja, erfassen kann. Und das werden wir jetzt entfalten, gemeinsam, in 5 Schritten. Erstens, was verstehen wir unter der Aufnahme Mariens in den Himmel? Zweitens, was sagt uns die Heilige Schrift darüber? Drittens, wie ist der Glaube an Marie Aufnahme in der Kirche weitergegeben worden? Viertens, was bedeutet das für Maria? Und fünftens, was bedeutet das für uns Menschen? Also zum ersten Punkt. Was verstehen wir unter der Aufnahme Mariens in den Himmel? Wir verstehen darunter, dass Maria in die Herrlichkeit hinübergeführt worden ist, in der der auferstandene Christus schon ist. Der auferstandene und in den Himmel aufgefahrene Christus ist. Und zwar ist sie das von ihrer Seele und ihrem Leib her. Beides. Maria nimmt also teil an der Wirklichkeit der Verklärung von Jesus, der ewigen Verklärung. nicht der am Berg Tabor, sondern der Verherrlichung ihres Sohnes. Damit erfüllt sich also an Maria, was in der Auferstehung von Jesus grundgelegt ist. Aber nicht nur für Maria, sondern für jeden Menschen, der mit Gott verbunden lebt. Das ist grundgelegt. Und wann wird es kommen? Wenn Jesus wiederkommt, bei der zweiten Ankunft Christi. Wenn Jesus die Toten auferwecken wird und die Macht Gottes im Heiligen Geist, dem Leib und der Seele nach, auch uns vollenden wird. Aber bei Maria ist es schon da. Seit ihrem Sterben ist es der Fall. Sie nimmt jetzt schon teil. Und so ist sie auch die Königin des Himmels, auch verständlich irgendwie. Gibt es auch ein Deckenfresko, das ist über dem Altarraum vor der Krönung Mariens. Wenn sie ganz gleich nach dem Tod dort ist, dann ist sie irgendwie die Erste dort, die Königin des Himmels. Ja, jetzt sagen wir, ja, das ist ein Dogma. Dogma hat leider einen negativen Beigeschmack bekommen, so in den letzten Jahrzehnten. Das wollen wir einmal einfach hinter uns lassen. Was ist ein Dogma im Sinne, in dem wir es in der Kirche verwenden? Das ist ein Glaubenssatz, ein verbindlicher Glaubenssatz. Dogma, rein vom Wort her, das kann mehr heißen, aber Dogma ist ein verbindlicher Glaube. Und wie jeder Glaubenssatz ist auch der von der Aufnahme Mariens in der Heiligen Schrift enthalten. Das sind die zentralen Glaubensinhalte. Jetzt könnt ihr wahrscheinlich sagen, na, wo steht denn das? Wo steht denn da, dass dann Maria, als sie starb, direkt in den Himmel aufgenommen wurde, und zwar mit Leib und Seele? Es ergibt sich aus der Heiligen Schrift insgesamt, implizit. Wie ist das jetzt gemeint? Die Aufnahme Mariens ist im Gesamtbild, das die Bibel über das Verhältnis von Maria zu ihrem Sohn Christus gibt, enthalten. Paulus sagt ja, dass derjenige, der an Christus glaubt, in Christus ist. In Christus ist. Also du bist in Christus. Was bedeutet das? In seinem Einflussbereich. Er wirkt auch in dir. Er tut was mit dir. Christus wirkt nämlich durch seine Kraft, das heißt Dynamis auf Griechisch. Und so ist auch der, der in Christus lebt, wenn du in Christus lebst, in seiner Dynamik. Und er ist ja auferstanden. Das ist eine ganz besondere Dynamik. Da ist nämlich auch das größte Unheil, das sein kann, nämlich der Tod, nicht eine absolute Grenze. Er hat den Tod besiegt. Und wenn wir mit Christus leben und sterben, werden wir auch mit ihm auferstehen. Also in Christus sein, das bedeutet, dass der, der in Christus ist, immer mehr dem auferstandenen Christus gleichgestaltet wird, immer mehr wir Jesus werden. Und das geht durch die Kraft von Christus, der uns verwandelt. Und letztlich unseren Leib verwandelt wird in die Kraft seines verherrlichten Leibes. Dass Maria als seine Mutter mit ihm aufs Engste verbunden war, das ist uns irgendwie plausibel. Aber vielleicht ist es uns biologisch plausibel. Den Müttern unter euch auf jeden Fall. Aber das hat nicht nur eine biologische Seite. Die Grundlage ihrer Mutterschaft ist, dass sie mit ihm im Geist eins ist. Und so hat sie mit ihm entscheidend an der Erlösung mitgewirkt. Schon dadurch, dass sie vorbereitet war darauf, schon im Vorhinein das, was erst nachher geschehen ist, nämlich die Erlösung, die in der Auferstehung eigentlich dann siegt, durch diese Auferstehung, durch den Sieg über den Tod, der ist ja die Folge der Sünde, ist sie schon im Vorhinein von der Sünde bewahrt geblieben, unbefleckte Empfängnis. Das heißt also, dass sie in geistiger Weise schon eine besondere Beziehung zum Erlöser hat. Die Kraft des Erlösers hat in ihrem Leben die ganze Zeit gewirkt und sich voll ausgewirkt. Der Auferstandene konnte, so schreibt der Dogmatiker Michael Schmaus, der Auferstandene konnte an seiner sündenlosen Mutter sein Bild in vollkommener Weise ausgestalten. Der Auferstandene konnte in seiner sündenlosen Mutter sein Bild voll ausgestalten, sodass sie sein vollkommenes Abbild in der Ganzheit ihres Wesens wurde. Also Maria ist ganz der Spiegel von ihrem Sohn geworden. Innerlich, ganz. So dürfen wir, Maria, die Ersterlöste, auch die voll und ganz Erlöste nennen. An ihr ist die Kraft der Auferstehung Christi voll zum Durchbruch gekommen. Ja, jetzt haben wir viel theoretisiert, könnt ihr sagen, aber was ist jetzt mit der Heiligen Schrift? Manchmal wird, um die Aufnahme Mariens zu begründen, werden einzelne Stellen der Heiligen Schrift hergenommen. Wie zum Beispiel, Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Das ist Genesis 3,15. Oder, der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Lukas 1,28, Verkündigung. Das erste ist, ja, so, dass man sagen kann, gut, das lässt sich gut mit dem, dass wir glauben, dass Maria direkt in den Himmel aufgenommen ist, vereinbaren, aber es steht nicht da. Das zweite, die Verkündigung, ja, du bist voll der Gnade. Das könnte schon sein, dass das in deiner Aufnahme in den Himmel endet, aber es steht nicht wörtlich da. Wir merken also an diesen Schriftstellen als Einzelne, heraus können wir nicht das Dogma ableiten. Da gibt es jetzt zwei wesentliche Wörter da in dem Satz, den ich gerade gesagt habe. Als Einzelne und aus diesen Schriftstellen als Einzelne und wir, diese beiden Dinge. Gehen wir zum zweiten zuerst. Wir, also du oder ich allein nicht. Wir glauben in einer Gemeinschaft, der Kirche. Und die Schriftstellen, die Heilige Schrift als Ganze läuft daraus hinauf, dass Maria nach ihrem irdischen Leben in den Himmel aufgenommen worden ist. Und ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, die Gemeinschaft der Kirche, aber nicht nur die irdische Gemeinschaft, sondern der mystische Leib Christi, geht, weil er ja eine übernatürliche Sache, ein übernatürliches Wesen hat, geht den Weg von den im Keim vorhandenen Aussagen über Maria hin zu der Gewissheit, dass das bedeuten muss, dass Maria gleich nach ihrem Tod ganz an der Auferstehungsherrlichkeit teilhatte. Es ist eine Erkenntnis, eine von Gott dem mystischen Leib Christi der Kirche geschenkte Erkenntnis, die sich ergibt aus all den Aussagen der Heiligen Schrift zusammengelesen. Das ist natürlich eine Hürde. Und besonders fürs technische Hirn von uns heute. Ich meine, uns, jeder ist ein bisschen verschieden veranlagt, aber du musst heute alles schlussfolgernd beweisen. Mit 0, 1, 0, 1, 0, 1, so funktioniert der Computer, ne? Und wenn das nicht so nachweisbar ist, dann kann es ja nicht wirklich sein, sagt man dann. Aber es geht ja ums Wahrsein. Und wahr ist nicht gleich wirklich. Wahr ist mehr als wirklich. Das ist jetzt ein bisschen philosophisch. Die Ilse hat einmal gesagt, ich tue gerne ein wenig philosophisch, der Herrin stimmt. Ich möchte mich nicht gescheiter machen, als ich bin kein Philosoph. Aber das merkt man doch im Leben. Vielleicht geht es euch, ihr seid doch auch schon lebenserfahrenere Menschen, manchmal in Zusammenarbeit mit jüngeren Menschen so, dass ihr sagt, gibt es das tatsächlich? Der schaut nur auf korrekt. Perfekt muss es sein. Ablauf muss stimmen. Also so wie ein Computer funktioniert. Aber der Mensch geht drauf dabei. Oder von der Arbeit, möglicherweise haben manche schon ihre Erfahrungen gemacht dabei. Also das kann ja nicht das Ganze sein, wenn es eigentlich zugrunde geht. Das ist jetzt mein persönliches Gleichnis dazu, wie ein vielleicht sehr schwaches und entferntes und mit wenig Ähnlichkeit ausgezeichnetes Gleichnis für das, wie die Kirche zu einer Glaubensüberzeugung gelangt, sehr wohl aus der Heiligen Schrift, aus den im Keim vorhandenen Aussagen zur Gesamtgewissheit gelangt, ja, Maria ist nach Ablauf ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen. Die Kirche ist lebendig. Das Wort Gottes wird in der Kirche lebendig aufgenommen, geglaubt. Nicht exegetisch zerpflückt und analysiert. Das gehört auch dazu. Aber da gehört mehr dazu. Wir glauben. Ja, wie ist dieser Glaube jetzt weitergegeben worden? Er ist ja schon in der Heiligen Schrift als Ganzheit enthalten, das Gesamtbild von Maria. Es gibt den Keim im Glauben schon ganz am Anfang, dass Maria die zweite Eva ist. Und sie steht im Kampf gegen die Sünde auf der Seite Christi und nimmt deshalb auch an seinem Sieg anders teil als alle übrigen. Sie ist sozusagen der Resonanzkörper des Sieges Christi, so wie wir die Gitarre jetzt Resonanz gehört haben vom Mikro, weil ich zu laut geredet habe. Also, der volle Sieg Christi beinhaltet, dass auch der Tod als die Folge der Sünde überwunden wird. Und was das Dogma von 1950 aussagt, findet sich somit schon seit dem 6. Jahrhundert in der theologischen Überlieferung. Ab dem 10. Jahrhundert wird es von der Mehrzahl der Theologen so gelehrt. Das erste Vatikan, das erste Vatikanische Konzil, also 1870, 71, fordert schon die feierliche Verkündigung, also die Dogmatisierung dieser Lehre. Und das hat Papst Pius XII. Schließlich 1950 am 1. November vollzogen. Vorher hatten in einer Rundfrage fast alle Bischöfe der Kirche den Standpunkt vertreten, dass die Aufnahme Mariens in der Offenbarung enthalten ist und dass es angemessen ist, sie zu definieren, also dass diesen Schritt zu vollziehen. Wir merken, die unmittelbare Prozedere hin zu dieser Verkündigung kommt genau aus dem Glauben der Kirche. Der Papst fragt rund, wie es in der ganzen Kirche ausschaut. Und die Bischöfe sagen, ja, so ist es, das glauben wir tatsächlich auch bei uns. Das ist keine Demokratie. Es ist eine Bestätigung dessen, was der Heilige Geist nahelegt. Und so möchte ich euch noch die Worte, die entscheidende Stelle in der apostolischen Konstitution Munificentissimus Deus von 1950 vorlesen. Nachdem wir nun aber wieder inständig zu Gott gefleht und den Geist der Wahrheit angerufen haben, verkünden, erklären und definieren wir zur Verherrlichung des allmächtigen Gottes, dessen ganz besonderes Wohlwollen über die Jungfrau Maria gewaltet hat, zur Ehre seines Sohnes, des unsterblichen Königs der Ewigkeit, des Siegers über Sünde und Tod, zur Mehrung der Herrlichkeit der erhabenen Gottesmutter, zur Freude und zum Jubel der ganzen Kirche, in der Kraft der Vollmacht unseres Herrn Jesus Christus, der heiligen Apostel Petrus und Paulus und unserer eigenen Vollmacht, es ist eine von Gott geoffenbarte Glaubenswahrheit, dass die unbefleckte, immer jungfräuliche Gottesmutter Maria nach Vollendung ihres irdischen Lebenslaufes mit Leib und Seele zur himmlischen Herrlichkeit aufgenommen ist. Maria, du bist die Königin des Himmels und der Erde. Ja, was bedeutet es für dich, Maria, was bedeutet es für uns? Das sind noch die beiden Schritte, die wir gehen wollen. Ja, wenn man das Kuppelfresko in der Basilika anschaut, dann ist es ein Emporschweben von Maria. Da unten ist ein Grab abgebildet, so ein Steingrab, ein prunkvolles, und Maria schwebt halt da hinauf. Vielleicht so ähnlich wie die Himmelfahrt Christi. Ihr kennt es vielleicht, verschiedene Darstellungen, verschiedenen Kirchen. Dazu müssen wir zweierlei uns vorstellen, oder vorstellen kann man sich's ja nicht, bedenken. Zum einen ist die Himmelfahrt Christi eines. Maria, wie wir sagen, Himmelfahrt, aber es ist Mariä Aufnahme in den Himmel ein anderes. Christus ist aus der eigenen Kraft seiner Gottheit in den Himmel aufgestiegen. Maria ist in den Himmel aufgenommen worden. Maria hat ihre Herrlichkeit als etwas, das an ihr geschieht, erfahren. Sie ist ein Mensch. Es ist etwas Geschenktes. Als Aufnahme hat sie es erlebt. Ja? Darum ist der offizielle Titel des Festes die Aufnahme Mariens in den Himmel. Das Zweite, was wir bedenken müssen, die Definition der Glaubenslehre über die Aufnahme Mariens sagt nicht, wie sie gestorben ist. Das wissen wir nicht. Die Art ihres Todes, die kennen wir nicht. Es steht nur fest, dass Maria, weil sie von der Erbsünde frei war, nicht dem Tod verhaftet war, wie jeder andere Mensch. Also weil sie ohne Sünde war, war es logisch, dass sie nicht im Tod bleibt, sondern gleich in den Himmel kommt. Gehen wir so. Das ist klar. Über das, wie sie gestorben ist, das ist nicht Glaubensinhalt. Also wenn wir so ein Fresko, ein Bild sehen, dann ist es uns halt eine Vorstellungshilfe. Aha, Maria ist in den Himmel aufgenommen worden. Das Fresko stellt nicht dar, wie das geschehen ist, wie man sich das vorstellen soll. Man kann es sich jetzt nicht, also das ist nicht der Inhalt des Glaubens. Es geht um das, dass sie direkt nach ihrem Tod in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen worden ist. Man muss auch eines sagen, wenn Christus gelitten hat bei seinem Sterben, dann ist es auch stimmig, wenn Maria genauso an der Leidensfähigkeit ihres Sohnes teilnimmt. Also, dass Maria einen Tod erleidet, der schmerzhaft ist, ist insofern logisch, weil es auch sogar dem Sohn Gottes so gegangen ist. Oder weil genau das der Weg war, der Weg des Kreuzes zur Auferstehung. Aber doch war der Tod Mariens besonders, insofern, als er, man könnte sagen, eine Selbstverzehrung in der Liebe war. Sie hat sich in der Liebe, die Gott in ihr entzündet hat, verzehrt. Sie war voll Liebe. Und mit der Aufnahme in den Himmel war bei Maria dann eigentlich das zeitlich vorverlegt, was den übrigen am Ende der Geschichte verheißen ist. Der Unterschied der Erlösung von Maria im Vergleich zu den anderen Menschen besteht also in der Zeit. Sie ist gleich ganz vollendet worden. Wenn wir uns jetzt den Aspekt von Leib und Seele, mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde, anschauen, dann bedeutet das, dass Gott ihre Seele fähig gemacht hat, sich wieder zu ihrem Leib zu gesellen. Weil beim Tod wird Seele und Leib getrennt. Gott hat Maria ihre Seele fähig gemacht, dass sie sich wieder zu ihrem Leib gesellt und sich in ihrem Leib mit der Kraft und der Lebensfülle des Himmels ausdrückt. Das bedeutet, dass der Leib ganz von der von Gott geprägten Seele durchherrscht wird, gestaltet wird. Eine schwache Ahnung davon können wir vielleicht bekommen, dadurch, dass wir aus unserer Erfahrung wissen, ein betender Mensch ist schön. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wir brauchen es jetzt nicht lang ausfalten. Das ist, die Seele spricht aus dem Leib heraus. Und wenn die Kirche glaubt, dass Maria mit Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen wurde, so ist das gleichzeitig auch eine Positionierung gegenüber was, was wir heute auch gut kennen. Damals hat man das Gnosis genannt. Viele reden heute von Seele und so und dann halt von Wiedergeburt und das. Aber dass nicht nur die Seele weiterlebt, sondern dass wir einen neuen Leib bekommen, das ist entscheidend. Und das hat die Kirche auch betonen wollen, damit, dass sie sagte, mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Zum christlichen Glauben an die Auferstehung gehört der ganze Mensch. Also die Auferstehung des ganzen Menschen, glauben wir. Die ist an Maria schon geschehen. Das ist auch etwas, was wir aus dem Dogma entnehmen. Was wir im Glaubensbekenntnis als Hoffnung bekennen, das verkündet das Dogma von der Aufnahme Maria als schon erfüllt. Nun, in welchem Zusammenhang steht das Dogma von der Aufnahme Mariens mit den anderen? Wir haben es eigentlich schon ermessen können zu Beginn. Die beiden Kerndogmen sind sozusagen die Mutterschaft und die Jungfräulichkeit, die Tatsache, dass sie von Sünde frei ist, die unbefleckte Empfängnis ist die Vorbereitung und die Aufnahme in den Himmel ist die volle Frucht, auf die Ewigkeit hinbezogene Frucht, die eschatologische Frucht, so könnte man das erklären, die Auswirkung auf die Ewigkeit. Wir erkennen, dass Gottes gnädige Erwählung sich in der Erdenzeit und in der Ewigkeit auswirkt. Das sehen wir an Maria. Sie führt ein gottgefälliges Leben. Sie ist die volle Nachfolgerin Jesu Christi, erste Jüngerin sozusagen. Und sie ist die erste, die in der vollen Gemeinschaft mit ihm in der Ewigkeit ist. Weil, so sagt Wolfgang Beinert im Handbuch der Marienkunde, weil aber sowohl die Gnade als auch und deswegen der Glaube Mariens außerordentlich vollkommen waren. Also die Gnade, das ist das, was ihr von Gott geschenkt ist. Und der Glaube, ihre Antwort darauf, der auch ihr Leben umfasst. Deswegen ist auch ihre Verherrlichung eine außerordentliche. Sagt das nicht auch was für uns aus? Die Gnade und der Glaube in Maria sind aber schon die Frucht der Erlösungstat Christi und kommen durch ihre Verbindung mit Christus zur Wirkung. Somit können wir sagen, dass auch die Aufnahme Mariens eine Frucht des Erlösungswerkes Christi ist. Es klingt jetzt schon an, was das für uns bedeutet. Es bedeutet aus der Sicht des Menschen, In der Aufnahme Mariens kommt ein voll und ganz Jesus nachfolgen, eine vollkommene Jüngerschaft an ihr letztes Ziel, ohne Abstriche. Was es genau sein wird, wenn unsere Jüngerschaft ans Ziel kommt, was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden, sagt der 1. Johannesbrief 3,2. Wir werden ihn sehen, wie er ist, aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Das genügt. Mehr brauchen wir nicht zu wissen. Aber es wird vollendet sein. Jedenfalls ist das Dogma von der Aufnahme Mariens ein Grund der Zuversicht für alle Menschen guten Willens, dass sie für die Herrlichkeit des Himmels berufen sind. Was an Maria bei ihrer Aufnahme in den Himmel schon geschehen ist, zeigt uns, zu welcher Höhe der Vollendung der Mensch berufen ist. Die Kraft des auferstandenen Christus hat sich an Maria zwar in einzigartiger Weise ausgewirkt, doch sie wird sich auch an allen übrigen auswirken. An Maria ist anschaulich geworden, dass nicht nur ein Weiterleben der Seele, sondern auch ein Weiterleben des ganzen Menschen durch Christus gewährleistet ist. In der Aufnahme Mariens wird die Einheit von Leib und Seele im erlösten Menschen angezeigt. Im verklärten Zustand lebt nicht der Geist allein ohne den Leib, sondern der ganze Mensch lebt weiter. Die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel zeigt uns somit auch, dass die materielle Welt auch einen festen Platz in der Offenbarung Gottes hat. Ihr kommt in verwandeltem Zustand auch eine ewige Dauer zu. Wir werden einen neuen Leib bekommen. Auch auf die Materie wirkt die Kraft Christi und des Vaters. Dass Gott in allem, also auch in der Materie, verherrlicht wird. Zur größeren Ehre Gottes dient diese Glaubenslehre, hat Pius XII. Da auch formuliert, wie wir zuerst gehört haben. Und es gibt einen großen Trost, wenn wir die Verherrlichung Mariens mit ihrer Gottesmutterschaft im Zusammenhang sehen. Dann ist das Ziel, an dem Maria schon ist, nicht nur ihr persönliches, sondern das der Kirche und der erlösten Menschheit überhaupt. Ausgehend davon kann man sagen, und diese Worte, glaube ich, sind für uns in diesen, sagen wir ruhig, Monaten, finde ich, ein großer Trost. Mit Wolfgang Beinert sagen, in Maria ist die Kirche endgültig und bleibend an ihrem Ziel angekommen. Sie kann es im Nachhinein nicht mehr verfehlen. Die Verherrlichung Marias ist Garantie für die Verherrlichung der Kirche am Ende der Zeiten. So wird sie auch aus dieser Sicht zum Urbild der Kirche. Was an ihr geschehen ist, ist der Punkt, auf den die Geschichte der Kirche allem äußeren Anschein entgegen tendiert. Maria wird zum Zeichen für die Kirche. An ihr kann sie ermessen, was sie selber sein soll und sein wird. Ein großer Trost. Maria ist in dieser Zeit und in der Ewigkeit in Solidarität mit allen Menschen. Was sie aber vor allen anderen einzigartig sein lässt, ist die Weise ihrer Herrlichkeit. Sie kommt aus ihrer unwiederholbar engen Verbindung mit ihrem Sohn Jesus Christus. Damit möchte ich zum Schluss kommen. Maria ist nach ihrem irdischen Leben in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen, mit Leib und Seele, das glauben wir. Und wir glauben, dass sie somit das Geschenk bekommen hat, was uns allen als Geschenk zugesagt ist, in der Nachfolge ihres Sohnes. Ein Gebet aus der Ostkirche sagt: Bei deiner Niederkunft hast du die Jungfräulichkeit bewahrt. Bei deinem Entschlafen hast du die Welt nicht verlassen, o Mutter Gottes, du bist zurückgekehrt zum Quell des Lebens, die du den lebendigen Gott empfingst und durch deine Gebete unsere Seelen vom Tod befreien wirst. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gerettet unter den Frauen.